NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. November 2006. Der Todestag des amerikanischen Regisseurs und Filmproduzenten Robert Altman.
To me, it's really living. It's all it is. I don't think that these films are important.
Diese Filme bedeuten Leben für mich. Es gibt einen Anfang, eine Mitte, ein Ende. Es gibt eine Zeit der Reife. Ein einziger Film enthält für mich mehr, als die meisten Menschen je erleben können.
Robert Altman liebte seine Arbeit. Wenn er einen Film fertigstellte, glaubte er oft, die Zuschauer zu begeistern. Meist waren es aber nur Kassenflops.
Irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich im Grunde überhaupt nichts vom Filmgeschäft verstehe. Aber ich habe noch nie einen Film angefangen, geschnitten und fertiggestellt, von dem ich nicht geglaubt hätte, dass er durchschlagenden Erfolg haben würde.
Die Geschichte von Robert Altman ist die eines Spätstarters, der hochflog, tief fiel, sich am Boden aufrappelte und schließlich zu einer Regielegende wurde.
Ich bin in Kansas City geboren und aufgewachsen. Mit 18 ging ich zur Air Force und wurde B-24-Pilot. Ich war in Riverside, Marchfield, stationiert. Ursprünglich wollte ich ins Filmgeschäft, weil es dort so viele hübsche Mädchen gab. Ich dachte mir, Junge, das ist genau das Richtige für dich.
Es war für ihn schwer, einen Job in der Filmindustrie zu bekommen. Altman machte ein Ingenieurstudium und drehte jahrelang für eine Firma in Kansas City Dokumentar-, Schulungs- und Industriefilme. Mitte der 50er Jahre gelang es ihm, Geld aufzutreiben für seinen ersten eigenen Film.
Meinen ersten Spielfilm The Delinquents drehte ich in Kansas City. Es war eine Low-Budget-Produktion für, ich glaube, es waren $63.000. Ich war Autor, Regisseur und Produzent zugleich. Irgendwie bekam Alfred Hitchcock diesen Film zu Gesicht und fand ihn gut, warum auch immer. Zu meinen Favoriten zählt er jedenfalls nicht.
Altman fand seine Arbeit offenbar so peinlich, dass er später fast alle Kopien des Films aufkaufte, damit ihn niemand mehr sehen konnte. Immerhin, Hitchcock mochte ihn.
Ich stellte mich also bei Hitchcock und seiner Produzentin Joan Harrison vor und sie engagierten mich vom Fleck weg. Ich sollte bei einer Folge der halbstündigen Reihe Alfred Hitchcock Presents Regie führen. Das war mein erster Profijob.
Altman machte als Autor und Regisseur eine erfolgreiche Fernsehkarriere. Er inszenierte Episoden für Serien wie Bonanza, Maverick, The Roaring Twenties und U.S. Marshal. Nun bekam er auch eine Chance, für das Kino zu arbeiten. Er übernahm die Regie bei dem Science-Fiction-Film Countdown.
Die Leute von Warner Brothers waren begeistert von meiner Arbeit. Alle sagten mir, Junge, du bist wirklich gut. Und erzählten mir von irgendwelchen Drehbüchern, die wie gemacht für mich seien. Ich sah eine glänzende Laufbahn vor mir liegen und bildete mir eine Menge darauf ein.
Altman wurde bald auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Während der Dreharbeiten erhielt er einen Anruf. Ihm wurde mitgeteilt, dass er gefeuert wäre.
Ich verstand die Welt nicht mehr. Jack Warner hatte sich offenbar in der Nacht zuvor Aufnahmen von Countdown angesehen und war stinksauer geworden. So ein Idiot lässt alle durcheinander reden, soll er geschimpft haben.
Countdown kam erst 2 Jahre nach seiner Entlassung in die Kinos. Altman war gescheitert, bestenfalls ein Hollywood-Regisseur aus der zweiten Reihe. Doch ein Zufall brachte ihn wieder ins Spiel. Zahlreiche Regisseure hatten es abgelehnt, den Kriegsfilm M.A.S.H. zu inszenieren. Altman wurde gefragt, ob er die Aufgabe übernehmen wolle.
Ich fand das Drehbuch für M.A.S.H., gelinde gesagt, fürchterlich.
Er sagte dennoch zu, denn er plante, aus dem Film eine Satire zu machen. Mash spielt im Koreakrieg. In einem Militärlazarett flicken zwei Ärzte verstümmelte Soldaten zusammen.
Weiß jemand, ob das ein Offizier oder ein einfacher GI ist?
Ein einfacher GI.
Und macht große Stiche.
Wenn sie nicht gerade operieren, spielen die Ärzte Golf. Sie saufen und sind hinter den Frauen her.
Wie kann ein so entarteter Mensch eine so verantwortungsvolle Position im US Army Medical Corps bekleiden?
Sie haben ihn eingezogen.
Der Zahnarzt im Feldlazarett glaubt, dass er schwul ist.
Na, ich wollte euch bloß sagen, ich habe mich entschlossen, aus dem Leben zu scheiden.
Aha. Wenn du es wirklich ernsthaft vorhast, leihst du mir dann, vererbst du mir dann deinen Plattenspieler.
Aber gerne.
Dank dir.
MASH ist ein Kriegsfilm der etwas anderen Art. Es gibt kein Feindbild und keine Schlachten. Der Humor ist zynisch und Befehlsverweigerungen erscheinen normal. Zeitweise war der Film für Vorführungen in US-Soldatenkinos gesperrt. MASH gewann bei den Filmfestspielen in Cannes 1970 die Goldene Palme. Er war ein Publikumserfolg und machte Robert Altman schlagartig bekannt. Studioboss Jack Warner hatte ihn damals bei Countdown entlassen, weil Altman die Darsteller durcheinander reden ließ. Genau das machte er auch bei MASH.
Radar!
Ja, Sir.
Treiben Sie Major Burns auf. Sagen Sie ihm, er soll ein paar Chirurgen von der Tagschicht für die Nachtschicht da behalten. Dann
außerdem wird ich General Hammond in Seoul anrufen, dass er uns sofort
die beiden neuen Chirurgen brauchen.
Verdammt dringend.
Wie war das, Sir?
Radar macht das schon.
Was?
Im Film wirkt es wie ein Gag, weil der Funker immer schon im Voraus weiß, was der kommandierende Offizier sagen will. Aber das Prinzip des Durcheinandersprechens hat bei Altman Methode. Der Schauspieler René Auberjonis.
Ich erinnere mich noch gut, wie ich einmal mit Bob die 8th Avenue entlang spazierte und er mich auf die Gesprächsfetzen von Passanten aufmerksam machte. Es waren oft nur zwei, drei Worte, die man verstand. Es war gar nicht nötig, jedes einzelne Wort zu hören, um zu verstehen, worum es ging.
Robert Altman nutzte solche Dialogfetzen bei Dreharbeiten.
Jeder Schauspieler bekommt ein Mikrofon, ein drahtloses, das ihn unabhängig macht. Und der Dialog eines jeden Schauspielers, jedes Mikrofon wird auf einer eigenen Tonspur aufgenommen. Und dann bei der Tonmischung haben wir die totale Kontrolle über all diese Töne.
Der Vorteil bei diesem Tonsystem ist, dass Altman in einer Szene viele Darsteller einsetzen kann, die völlig unterschiedliche Dinge tun. Durch die Aussteuerung des Tons betont er, auf wen gerade zu achten ist. In seinem Musikfilm Nashville hat er diese Methode virtuos eingesetzt. Allerdings scheute er auch nicht davor zurück, ein heilloses Chaos anzurichten. Ein Krankenhausbesuch hört sich in Nashville so an.
Guter Besserung.
Dankeschön.
Das Abmischen von 16 Tonspuren macht bei Altman-Filmen durchaus Sinn. Er versteht es meisterhaft, große Figurenensembles einzusetzen. Der Vorspann in Nashville beginnt so.
Nach jahrelanger Arbeit präsentiert den Robert Altman endlich das lang erwartete Nashville mit 24. Zählen Sie mit, 24 Ihrer Lieblingsstars.
Zu Country-Klängen erscheinen Porträtzeichnungen aller Hauptdarsteller.
24 sensationelle, fantastische, sagenhafte, nicht zu überbietende Schauspieler. Sie können dieses Meisterwerk ungestört genießen, denn es wird garantiert nicht von Werbung unterbrochen.
Durch den Vorspann wissen wir, dass Nashville 24 Hauptdarsteller zu bieten hat. In Shortcuts sind es 22 Hauptfiguren, in Gosford Park 35 Handlungsträger und in The Player werden mindestens 50 Stars eingesetzt. Diese Liste ließe sich beliebig fortführen. MASH war Altmans größter Kassenerfolg. Er drehte danach Genrefilme, die sich aber meilenweit von der gängigen Hollywood-Kost unterscheiden.
Ich habe etwas gegen die ständige Wiederholung von Erfolgsformeln. Der erste Western, der erste Kriegsfilm und der erste Detektivfilm waren wahrscheinlich Kunstwerke. Doch als man merkte, dass das Publikum diese Filme mag, fing man an, immer wieder die gleichen Filme zu drehen, bis die Zuschauer wie mit einer Droge völlig überfüttert waren.
Altman brach mit den bekannten Erzählgewohnheiten. Sein Western McCabe und Mrs. Miller spielt im Schlamm und Regen, bei Frost und im Schnee. Die Heldin ist eine opiumrauchende Hure und der Held verhält sich mies, wenn er Prostituierte für sein Bordell kauft.
Die können Sie kriegen, aber Sie müssen hier ein paar Zähne besorgen.
Gut. Wie viel für die drei?
Drei? $80 das Stück.
$80 für ein Stück Mist? Ich krieg ja für 50 schon einen Gaul. Ich zahle Ihnen 200 für die drei. Und ich werde froh sein, wenn diese mickrigen Vögel durch den Winter kommen.
Der Held in seinem Detektivfilm Der Tod kennt keine Wiederkehr ist Philip Marlowe.
Ich glaube, dass Philip Marlowe ein Clown war. Er musste wohl ein Clown oder doch wenigstens ein Narr sein, um sich selbst ernst nehmen zu können. Und so haben wir ihn auch gezeigt.
Humphrey Bogart hatte diese Figur in den 40er Jahren als einen einsamen Moralisten in einer Welt voller Korruption verkörpert. Bei Robert Altman ist Marlowe nur ein liebenswerter Narr. In Nashville rechnet Altman gnadenlos mit der amerikanischen Unterhaltungsindustrie ab. Er zerstört den Mythos des Western-Helden William F. Cody in Buffalo Bill und die Indianer, indem er nur als ein Produkt einer Western-Show zeigt. Altman glaubt, dass einige seiner Filme Amerika spiegeln.
Ich wollte dem selbstgefälligen Amerika der 70er zeigen, wie es wirklich ist. Verkommen, verlogen und geldgeil. Meine Filme zeigen nicht das, was ich sehen will. Sie zeigen die Wahrheit, so wie wir tatsächlich sind.
Altman war einer der führenden Köpfe des New Hollywood. Er wollte das traditionelle amerikanische Kino modernisieren. Es gab aber ein Problem. Das Publikum zog nicht mit. Er musste gegen Ende der 70er Jahre unbedingt einen Kassenerfolg landen, um das Vertrauen der Produzenten zurückzugewinnen. Mit einem singenden Seemann. Robert Altman inszenierte das Musical Popeye.
Nimm mal da die Dose Spinat.
Spinat?
Ja, heb sie auf. Ess den Spinat!
Ich will keinen Spinat essen! Ich will keinen Spinat essen! Ich will keinen Spinat essen! Ich will keinen Spinat essen!
Spinat ist nicht jedermanns Sache. Popeye wurde ein Megaflop. Hollywood ließ Altman fallen.
Es wird oft behauptet, die 80er seien so schwer für mich gewesen. Ich hätte nicht arbeiten können. Das stimmt nicht. Natürlich hatte ich selten ein Riesenbudget zur Verfügung, was bestimmt nicht immer leicht war. Aber so etwas kann auch von Vorteil sein. Denn mit etwas Druck im Nacken wird jeder Mensch kreativer.
10 Jahre lang hielt sich Altman mit Arbeiten für das Fernsehen, mit kleinen Filmen und mit Opern- und Theaterinszenierungen über Wasser. In den 90er Jahren erlebte er sein Comeback. Altman drehte jetzt Meisterwerke. Für seine Hollywood-Satire The Player, dem Episodenfilm Shortcuts und der Thriller-Komödie Gosford Park erhielt er 3 Oscar-Nominierungen. Als er mit einem Ehrenoscar ausgezeichnet wurde, moderierten die Schauspielerinnen Meryl Streep und Lily Tomlin. Sie redeten wild durcheinander, fielen sich ständig ins Wort und demonstrierten so Altmans Markenzeichen, das Sounddesign. In Berlin bekam Altman einen goldenen Bären für sein Lebenswerk.
It's a great honor and I hope it doesn't mean lifetime. I have plans.
Robert Altman fühlte sich geehrt. Er habe aber Pläne für weitere Filme. Realisieren wollte er sie mit seiner Firma Sandcastle. Doch er starb mit 81 Jahren in Los Angeles. Filme machen war für Robert Altman als Bauermann Sandburgen.
Im Zeitzeichen erinnerte Detlef Wulke an Robert Altman, der heute vor 5 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.